Breitbandbesprechung.
Vor wenigen Tagen hat der Bundestag ziemlich geräuschlos übrigens mit der Mehrheit der Großen Koalition nach Vorratsdatenspeicherung und BND-Gesetz einen weiteren Baustein zur allgemeinen Überwachung beschlossen. Um was geht's? Es geht darum, wenn der Bundesrat zustimmt, dann werden eingeführt die Online-Durchsuchung und die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung, kurz TKÜ.
Ermittlungsbehörden können bei der Online-Durchsuchung dann alle mobilen Daten auf einem Computer oder Mobiltelefon durchsuchen. Bei der Quellentelekommunikationsüberwachung wird praktisch live auf das Gerät zugegriffen. Der Staatstrojaner, vor dem Netzaktivisten und Datenschützer lange warnten, ist also da und gesetzlich abgesegnet. Je nach Ausstattung kann er auf Mikrofone und Kameras an Smartphones und Computern zugreifen.
Was bedeutet das genau und wie ist das Gesetz verfassungsrechtlich zu sehen? Das wollen wir jetzt mit Peter Schaar besprechen. Er war lange Zeit Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Herzlich willkommen im Studio, Herr Schaar.
Guten Tag.
Die Große Koalition beschließt den Staatstrojaner. Kritik kam prompt von Ihnen und vielen anderen Datenschützern. Sie schreiben in einem Kommentar für heise.de, dem Gesetz stehe die Verfassungswidrigkeit ins Gesicht geschrieben. Was genau halten Sie an diesem Gesetz für verfassungswidrig?
Für verfassungswidrig halte ich, dass diese Maßnahme für eine ganz große Anzahl von Straftatbeständen eingesetzt werden soll. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja schon mal mit dem Staatstrojaner beschäftigt. Das ist mittlerweile fast 10 Jahre her. Und damals hat das Gericht gesagt, solche Maßnahme darf nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen stattfinden, nämlich dann, wenn es um den Schutz von Leib und Leben geht, also beispielsweise um bevorstehende Terroranschläge oder aber wenn die Existenz des Staates bedroht ist. Das ist so eine sehr hohe Hürde und jetzt wird eben doch für eine Vielzahl von auch weiteren Straftaten das zulässig. Zum Beispiel bei der Anstiftung zum Asylbetrug soll die Online-Durchsuchung möglich sein, wobei man sich nicht so richtig vorstellen kann, was damit überhaupt gemeint ist. Ob das jetzt eine Asylinitiative ist, die jetzt einem Menschen, der jetzt nach Deutschland es geschafft hat, rät, doch einen Asylantrag zu stellen, um jetzt vor Abschiebung sicher zu sein, erstmal. Das könnte schon diesen Straftatbestand erfüllen und dann würden die Mitglieder dieser Initiative gegebenenfalls Gegenstand einer Online-Durchsuchung. Also das kann eigentlich nicht sein.
Aber Justizminister Heiko Maas hat ja dazu eingeladen, dass jeder sein Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen lassen könne. Also so eindeutig scheint es ja zumindest aus seiner Sicht mit der Verfassungswidrigkeit nicht zu sein.
Also aus seiner Sicht offenbar nicht, obwohl ich denke, dass im Justizministerium die Urteile des Bundesverfassungsgerichts bekannt sind und auch gründlich gelesen werden. Und ich sehe hier eher eine politische Entscheidung, vor der Bundestagswahl zu sagen, wir tun alles für die Sicherheit und die Bürgerrechte müssen da auch ein Stückchen dann zurückweichen und hier eben ein ganz schön weites Stückchen.
Um den Staatstrojaner zu installieren, nutzen die offiziellen Stellen Sicherheitslücken. Sicherheitslücken, die auch kriminelle Hacker brauchen, um ihre Schadsoftware in Computernetzwerke zu bringen. Der Kryptotrojaner Petya etwa nutzt eine Sicherheitslücke, die dem Geheimdienst NSA lange bekannt war. Befürchten Sie, dass das kommende Gesetz genau solche Katastrophen begünstigt?
Und es ist ja nicht der einzige. WannaCry hat ja auch eine vergleichbare oder vielleicht sogar dieselbe Sicherheitslücke genutzt. Und ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man hier bewusst die Kenntnisse sammelt über Sicherheitslücken seitens des Staates, möglicherweise sogar dann auf einem Schwarzmarkt für solche Hacks mitbietet und damit die Preise hochtreibt und dann aber nichts dafür tut, dass diese Sicherheitslücken, die dann bekannt sind, geschlossen werden, sondern dass man die dann den Sicherheitsbehörden verrät, damit sie dann solche Maßnahmen wie die Online-Durchsuchung oder die Quellentelekommunikationsüberwachung durchführen können.
Gäbe es eigentlich eine Möglichkeit, den Gesetzgeber für Schäden, die aus solchen Sicherheitslücken entstehen, haftbar zu machen?
Vermutlich nicht, nein. Also das sehe ich nicht. Wenn das Bundesverfassungsgericht allerdings wieder entscheidet, wie ich erwarte, nach einer gewissen Zeit, dass auch dieses Gesetz verfassungswidrig ist, wie viele Gesetze davor, dann und dann nach wie vor ein solcher Staatstrojaner eingesetzt würde, dann könnte es zur Staatshaftung kommen, ja.
Wie müsste denn aber so ein verantwortungsvoller Umgang staatlicher Akteure mit solchen Sicherheitslücken jetzt aussehen?
Also ich denke, das große Problem ist doch, dass das Sammeln von Sicherheitslücken und das Aufspüren von Sicherheitslücken, um sie dann nicht zu schließen, immer dazu führt, dass wir alle, und zwar nicht nur diejenigen, gegen die die Maßnahme eingesetzt wird, sondern Firmen, Behörden und jeder Einzelne, der das Internet nutzt, also praktisch jeder, davon betroffen sein kann. Und denken Sie eben an Fälle, in denen solche Trojaner verwendet werden, um technische Anlagen zu stören oder sogar zu zerstören. Wir haben ja noch Atomkraftwerke in aller Welt. Wir haben viele andere Hochsicherheitsbereiche. Man nennt das ja heute kritische Infrastrukturen. Alles das wird gefährdet. Und deshalb halte ich dieses Horten von Sicherheitslücken für unverantwortlich.
An Staatstrojanern wird ja zusätzlich kritisiert, dass sie es leichter machen, Beweise unterzuschieben. Sehen Sie da eine größere Gefahr als bei analogen Beweisen, zum Beispiel, die man ja auch fälschen kann?
Also das gilt generell für die Forensik, die Computerforensik, dass digitale Beweisführung immer ein Stück schwierig ist. Insofern müssen die Gerichte natürlich dann sehen, wie die Behörden dort vorgegangen sind. Das ist den Behörden im Übrigen auch bekannt. Vermutlich wird man dann antworten, man nimmt das auch gar nicht so sehr zur Beweisführung vor Gericht, sondern als, sag ich mal, Hinweis für weitere Ermittlungsmaßnahmen, um dann andere Beweismittel auch noch nachzuschieben. Also ich sehe bei uns jetzt nicht, dass jetzt die Polizei oder die Staatsanwaltschaft irgendjemandem da Beweismittel unterschieben würden, aber die Beweiskraft digitaler Beweismittel ist insgesamt hoch fragwürdig.
Zum Schluss vielleicht nochmal, wenn man sich die Diskussion anschaut, da haben die meisten Sicherheitsexperten von so einem Gesetz abgeraten. Die Bundesregierung hat es dennoch in einem ziemlichen Hauruck-Verfahren durchgebracht. Abhilfe kann jetzt nur noch das Bundesverfassungsgericht schaffen. Ist die Art und Weise, wie in Deutschland Gesetze gemacht werden, vielleicht überholungsbedürftig?
Also formal ist das ja richtig gelaufen, nur inhaltlich ist es, finde ich, völlig daneben gewesen. Man hat auch die ganzen Beteiligungsmöglichkeiten, die in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren vorgesehen sind, nicht wirklich genutzt, dadurch, dass man diesen Vorschlag erst in eine sehr späte Phase eines völlig anderen Gesetzgebungsverfahrens eingeführt hat. Was mich dann aber besonders geärgert hat, ist, dass die politisch Verantwortlichen dafür nicht gerade gestanden haben. Herr Maas hat es vorgezogen, nicht im Bundestag zu erscheinen und hat einer sehr jungen Abgeordneten das überlassen, dieses große Gesetzespaket, die größte Strafrechtsreform in dieser Legislaturperiode zu begründen. Höchst ungewöhnlich. Ich würde sagen, das war kein Ausdruck von Mut.
Der frühere Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Peter Schaar, zum Bundestrojaner, zum neuen Gesetz. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Breitband.